Was denkt ihr oder was glaubt ihr, ist wohl hier drin?
Eine Brille.
Eine Brille. Gut, also von außen betrachtet könnte das irgendwas sein. Und was glaubt ihr jetzt, was ist wohl hier drin?
Auch eine Brille.
Gut, also das, die Evidenzen zeigen da schon eher auf eine Brille. Hä? Gut, also jetzt sage ich euch, was hier drin ist. Ich nehme mal an, ihr vertraut mir, oder? Dass ich euch nicht anlüge. Also hier habe ich ein Paket Papiernastücher drin. Da ist tatsächlich eine Brille drin, aber ich gebe euch jetzt noch mehr Informationen, detailliertere Informationen. Da ist eine alte Brille drin von mir. Ja, da wissen wir schon ein bisschen mehr. Also jetzt habt ihr eigentlich wie so zwei, ich sag dem so Pfeiler, wo euer Glaube draufsteht, was hier drin ist. Das eine ist die Evidenz, oder? Das, was ihr gesehen und gehört habt. Ja, da hört man eben weniger. Da müsste man jetzt ein bisschen mehr Theorien aufbauen. Und das zweite ist das, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr jetzt mir vertraut, dann habt ihr Gewissheit, was hier drin ist. Einverstanden? Wollen wir das Geheimnis lüften? Tatsächlich, es ist wirklich das drin. Und jetzt schauen wir hier. Tatsächlich. Damit ihr seht, dass das wirklich meine Brille war. Naja, das war meine Brille früher. Nun, eure Hoffnung, die ihr hattet, dass da wirklich das drin ist, was ihr geglaubt habt, hat sich erfüllt. Ihr seid jetzt quasi vom Glauben zum Schauen gekommen. Das ist jetzt hier den Prozess, den wir gemacht haben. Ich nehme jetzt doch die, weil die, da sehe ich in der Nähe nicht so gut. Im christlichen Glauben ist es analog. Und ich möchte hier jetzt den ersten Vers nochmals lesen aus Hebräer 11. Was ist nun der Glaube? So beginnt hier der Schreiber, bei dem wir nicht so genau wissen, wer das war, aber das ist offensichtlich hier beim Hebräerbrief auch nicht so wichtig. Ja, was ist der Glaube? Es ist eine feste Zuversicht. Man könnte das auch übersetzen mit Grundlage oder Überzeugung auf das, was man hofft. Eben etwas, das man noch nicht sieht, das hofft man. Aber eben ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Nun, in diesem Falle hier waren das nun zwei Gegenstände, die haben jetzt nicht so große Bedeutung. Aber wenn es um den christlichen Glauben geht, ja, dann ist das sehr wohl sehr wichtig. Das heißt, der Glaubensinhalt, da hatten wir auch einen Inhalt, oder? Der Inhalt von dem, was wir glauben, eben im christlichen Glauben, das ist sehr entscheidend. Es ist entscheidend für das Gelingen unseres Lebens und entscheidend für die Zukunft, was dem Leben, nach dem Leben ist. Ist also absolut relevant und wichtig. Und nun ist die Frage, worauf basiert denn jetzt mein Glaube? Oder vielleicht gibt es hier einige, bei denen das so ist und sagen, ja eben, ich habe diesen Glauben ja gar nicht. Und worauf könnte denn dieser Glaube basieren? Kennt jemand Sören Kierkegaard? Schon mal gehört? Kierkegaard, genau, das ist ein dänischer Philosoph und Theologe, oder war. Der hat mal geschrieben, der Glaube beginnt gerade dort, wo das Denken aufhört. Kann man nachlesen in einer Publikation, Furcht und Zittern. Er hat irgendwie den Glauben verglichen mit einem Sprung, also mehr oder weniger, da wäre jetzt, ich wüsste gar nicht, was da wäre, und würde jetzt einfach springen, weil ich vertraue. Nun, ich denke, ein Kernwahrheit ist wahrscheinlich schon drin von dem, was er da gedacht hat und ausgesagt hat. Ich bin aber nicht ganz einverstanden mit dem. Ein Sprung ins Ungewisse. Ja, was ich aber einverstanden bin, es ist eine Entscheidung. Also wenn ich jetzt da runterspringen würde, muss ich mich entscheiden, oder, für einen Sprung. Also keine Angst, mach's jetzt nicht. Entscheiden, um zu glauben. Ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen und die haben gesagt, ich kann nicht glauben. Ich habe gesagt, ja, das erinnert mich auch an das Evangelium. Da war doch jemand, der sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau dieses Spannungsfeld. Zu sagen, ja, ich würde gern glauben, aber ich kann nicht. Und denen möchte ich sagen, es ist ein Entscheid zu glauben. Glauben ist nicht einfach so, das kommt jetzt einfach. Vielleicht kleine Klammerbemerkung, bei der Liebe manchmal sagt man auch, ja, es hat mich einfach erwischt. Es ist auch noch ein Entscheid dabei. Wir entscheiden uns für die wichtigen Schritte. Und für den Glauben braucht es eine Entscheidung. Aber ich entscheide mich ja nicht für etwas, das irrational ist, bei dem ich irgendwie den Eindruck habe, ja, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Manchmal sagen wir ja auch, ja, glaube, mache den Schritt, dann wirst du dann das erleben. Und ich sage, nein, es gibt doch, bevor du glaubst, auch Argumente, die wir ins Feld führen dürfen. Und so wie wir hier jetzt gesehen haben, es gab Evidenzen. Und wir haben das auch bei diesen Stühlen gesehen. Gutes Beispiel, oder? Die Evidenz war, man sah von außen, wie die Konstruktion aussah. Man sah, dass der Stuhl nicht angesägt war, oder? Und so hatten wir gewisse Evidenzen, aber noch nicht totale Gewissheit. Und wenn wir diese Welt anschauen, dann sagt Römer 1, Vers 20, der Paulus schreibt hier denn sein unsichtbares Wesen und er schreibt hier von Gott. Also Gottes unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden. Und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht, seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Das heißt, durch das, was wir beobachten um uns herum und nachdenken, stellen wir fest, da muss jemand da sein, der das ausgedacht hat. Und wir haben heute so diese, wer kennt die, die Intelligent Design Movement, schon mal gehört, Intelligent Design, vor allem in den USA, in Europa ist ein bisschen weniger, aber Menschen, Wissenschaftler, nicht unbedingt Gläubige, die einfach denken, wenn wir ehrlich sind, müssen wir einfach sagen, da ist ein Design hinter allem. Das kann gar kein Zufall sein, dass alles so ist, wie es ist, in der ganzen Komplexität. Das ist für mich der Bereich der Evidenzen. Es gibt eben Evidenzen, Sachen, die man beobachten kann. Wie in einem Gerichtsfall, da braucht es auch Zeugen und Evidenzen. Und anhand von dem muss der Richter dann entscheiden. Und die haben wir. Und das Zweite, was wir haben, das ist eben das Wort. So wie ich vorhin auch gesagt habe, hey, hier ist genau das und das drin, im Detail. Da habt ihr mir vertraut, hoffe ich jetzt mal, dass ich euch die Wahrheit sage. Und so ist es eine zweiter Pfeiler, auf dem das Ganze steht, das ist jetzt eben das Vertrauen letztendlich in Gott, in diesen Schöpfer, den wir nicht sehen, aber über dessen Existenz wir über nachdenken, darauf kommen, dass der da sein muss. Und ich lese aus Hebräer 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus. Gott hat geredet, also nicht nur uns Evidenzen in der Schöpfung gelassen, aufgrund von dessen wir durch Nachdenken feststellen, da muss jemand da gewesen sein. Ich meine, wenn da draußen jetzt ein wunderbarer Porsche steht, gut, das ist jetzt nicht gerade in der besten Verfassung die Firma, aber wenn wir jetzt diesen Wagen sehen, welcher Mensch würde auf die Idee kommen, da gibt es keinen Designer? Das hat sich irgendwie entwickelt. Ja, kein Mensch, das wäre ja verrückt, oder? Hingegen in der Natur hat man diese Ansicht, oder? Jetzt aber ist so, Gott hat eben noch gesprochen. So wie ich hier im Detail gesagt habe, was hier drin ist, hat Gott uns im Detail sich uns offenbart. Und das haben wir in seinem Wort. Und wer das untersucht, wer sich wirklich mal die Zeit nimmt und sagt, ja gut, also die Bibel, wie ist die überhaupt entstanden? Wie ist die überliefert worden von der Antike? Da merkt man auf einmal, das ist total einzigartig. Das gibt es ja sonst gar nicht. Alle anderen antiken Schriften, da gibt es ein paar wenige Manuskripte, da gibt es tausende von Manuskripten. Und welches andere Buch wurde schon so extrem bekämpft, verbrannt und man wollte es vernichten und trotzdem ist es das meist übersetzte Buch. Und welches Buch hat den Menschen schon so verändert? Versucht man einen Menschen zu verändern. Ist schon ein Problem bei uns selber, oder? Aber dieses Buch hat ganze Gesellschaften verändert. Und so haben wir dieses Zeugnis. Und hier haben wir das Zeugnis von Jesus Christus. Er ist das Reden par excellence. Und so dürfen wir jetzt auf dem stehen. Aber eben, es braucht unser Vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen in seinem Wort. Das sind die beiden Pfeiler. Ohne das geht es nicht. Also wenn ich die Augen verschließe vor der Evidenz, wenn ich nicht hören und nicht vertrauen will auf das, was Gott gesagt hat, ja dann fehlt mir die Grundlage, um den Schritt zum Glauben zu wagen. Jetzt ist es aber so, wie ich vorhin gesagt habe, tatsächlich dürfen wir natürlich einladen, wir dürfen versuchen zu überzeugen mit diesen klaren Evidenzen, Hinweisen auf Jesus Christus, der bereit war, sein Leben hinzugeben für uns, der einmalig ist. Und dann können wir sagen, wenn du den Schritt machst, dann kommt noch ein dritter Punkt dazu, was uns Gewissheit gibt. Und das ist der Heilige Geist in uns, der uns eine Gewissheit gibt. Paulus schreibt ebenfalls im Römerbrief im Kapitel 8, der Geist, und damit meint eben der Heilige Geist in uns, selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wenn wir den Schritt gemacht haben, ich glaube, das können wahrscheinlich alle bezeugen, die schon Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, es ist im Herzen eine innere Gewissheit da. Das ist der Heilige Geist in uns. Und so haben wir dann diese Gewissheit. Also unser Glaube ist nicht ein blindes Springen. Ist nicht irrational, wie Kierkegaard es geschrieben hat. Nein, es steht auf einem guten, rationalen Grund. Nun, wenn wir zurückkommen zum Hebräer 11, der Schreiber von diesem Brief, der kannte sich gut aus im Griechisch und er kannte sich gut aus in Literatur. Und er hat diesen Brief wirklich kunstvoll aufgebaut. Jedes einzelne Teil, wie bei einem Kunstwerk. Und auch dieses Kapitel, es ist einfach wunderbar aufgebaut. Jetzt geht er nämlich hin, er hat das wie definiert, was ist jetzt der Glaube? Damit es aber nicht einfach eine Theorie bleibt, geht er jetzt hin und sagt, im nächsten Vers, durch diesen Glauben haben die Alten oder Vorväter, und er meint damit die Vorväter, bei denen wir das Zeugnis im Alten Testament haben, ein gutes Zeugnis erhalten. Er geht jetzt eigentlich hin und sagt, jetzt schauen wir das mal in der Praxis an. Wie sieht das jetzt wirklich konkret aus, wenn wir diese einzelnen Personen in ihrem Leben betrachten? Und im ganzen Brief, Hebräerbrief, geht es letztendlich immer genau um dieses Thema, um Glauben oder eben Unglauben. Und in unserem Abschnitt, den wir heute Morgen jetzt auch gelesen haben und anschauen, beginnt er eben im Alten Testament. Er geht entlang des Alten Testamentes und beginnt bei der Schöpfung. Er nimmt hier Bezug auf, man sagt, der Urgeschichte, oder 1. Mose 1 bis 11. Und auch da gibt es heute sogar Theologen, die behaupten, ja, das hat gar nicht so stattgefunden. Das war alles anders. Und das sind alles nur Archetypen, oder? Man hat dann schöne Wörter dafür. Das sind alles nur so Symbole. Da muss ich mal sagen, also dann war ja dieser Hebräer-Schreiber, dann war ja der hinter dem Mond, oder? Wenn das so gewesen wäre. Weil wenn wir hier lesen, dann lesen wir konkret von Personen. Er redet vom Abel, oder? Hast du gelesen? Vom Henoch, vom Noah. Das Neue Testament, da könnt ihr schön durchgehen, geht immer davon aus, das war literal so. Das war nicht einfach irgendwie eine Erfindung, eine Legende. Das war literal so. Und anhand von dem geht er dann durch. Diese Urgeschichte, dann Abraham natürlich, der Vater des Glaubens, der nimmt einen prominenten Teil ein und so weiter. Am Schluss sagt er dann im Kapitel 11, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für sie etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Alle diese Beispiele, sagt er, sie haben im Glauben gelebt, sie haben das Letztendliche auf der Erde nicht erlangt. Auch diejenigen, die in das verheißene Land gezogen sind, das war alles nur vorläufig. Und irgendwo wird dann auch gesagt, der Abraham hat eigentlich eine bessere Stadt in der Hoffnung erwartet, das ist die himmlische. Sie hatten schon diese Erwartung auf diese himmlische Stadt, die wir ja alle auch erwarten. Wir haben ja auch diese Zusage und diese Hoffnung für die Zukunft. Dann geht der Schreiber weiter und sagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden ist. Wir sagen dem im Fachwort, Gott hat ex nihilo, aus dem Nichts erschaffen. Vorher war nichts da. Und interessanterweise, gerade wenn ich nochmals zur Wissenschaft kommen darf, früher dachte man, die Materie sei ewig. Und irgendwann, gerade auf Basis der Relativitätstheorie, oder von Einstein, von dort ausgehend, hat man irgendwann im letzten Jahrhundert auf einmal festgestellt, nein, das Ganze hat einen Anfang gehabt. Spannend, oder? Da habe ich gesagt, das wissen wir schon lange, oder? Das ist nichts Neues. Und dann kam eben diese Urknalltheorie. Nun, ich meine, wenn ich jetzt da so eine Bombe werfe, oder? Und dann würde alles schön geordnet da sein, oder? Ist das realistisch? Nicht ganz, oder? Also, das zu dem. Also Gott hat mit seinem Wort, mit seiner Kraft, mit seiner Dynamis, oder, hat alles erschaffen. Und heute, je mehr wir forschen im Mikrokosmos, was bleibt noch am Schluss? Die ganze Materie, je mehr geforscht wird am Schluss, man kann es sich gar nicht mehr vorstellen, es ist nur noch geordnete Energie. Und das ist das Prinzip der Atombombe, oder? Da wird die Energie, die hier in der Materie ist, freigesetzt, oder? Dann eine riesige Explosion, oder? Oder eben, es wird geordnet, dann haben wir schön Elektrizitätsenergie, oder? Also, das, was hier steht, etwas Wunderbares, durch den Glauben dürfen wir das erkennen und sehen. Und müssen nicht dem Unsinn glauben, dass alles aus Zufall sich entwickelt hat. Sondern Gott hat gesprochen und es war da. Dann geht der Schreiber im Vers 4 weiter und kommt jetzt zu konkreten Personen. Und das finde ich immer wieder schön. Im Alten Testament haben wir so viele einzelne Personen, da dürfen wir entweder mehr oder weniger in ihr Leben hineinsehen. Und das ist für uns Anschauungsunterricht. Wie sieht das denn so praktisch aus im Glauben? Und er schreibt hier doch, Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, nachdem Gott über seinen Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Wenn wir diesen Vers rasch hervorziehen, das ist der 1. Mose 4,4, da heißt es einfach, und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr, eben Jahwe, sah Abel und sein Opfer an. Und mehr steht hier gar nicht. Wird dann ein Gegensatz gemacht zu Kain, aber wir lesen hier gar nicht mehr im Alten Testament. Ist ganz spannend, oder? Ist ganz wenig, was hier steht. Natürlich, wir lesen dann noch vom Mord, oder? Vom Kain an Abel, aber jetzt nur von diesem Opfer. Aufgrund, oder ich sage mal so, im Lichte vom Neuen Testament dürfen wir das Alte Testament lesen und so besser verstehen. Umgekehrt dürfen wir auch, wenn wir das Neue Testament wieder lesen, oder auf der Basis vom Alten stehen. Die ergänzen sich einander. Die Grundlage, das Alte Testament, die Erfüllung, das Neue Testament. Und nun, wenn wir so zurückschauen, dann dürfen wir sagen, ja, Abel, er kam mit einem glaubenden Herzen, mit einem vertrauenden Herzen vor Gott. Ich meine, es ist eine Erkenntnis, wenn wir jetzt heute, wir dürfen heute die ganze Bibel haben. Abel, das war ganz am Anfang, da war noch nicht so viel da, oder? Von der Bibel. Eigentlich noch gar nichts, oder? Und trotzdem vertraute er in diesen Schöpfergott. Er wurde sicherlich von seinem Vater Adam unterwiesen und wahrscheinlich hat Gott das irgendwie mitgeteilt bezüglich der Opfer. Sonst hätte er wahrscheinlich nicht so geopfert. Das wird uns zwar nicht gesagt, aber wir sehen im Opfer ja bereits eine Vorschattung auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Nämlich jemand anderer, jemand, der eben unschuldig ist, zahlt mit seinem Leben für mich. Dieser Grundsatz sehen wir in diesem ersten Opfer von Abel. Und das zieht sich über den ganzen Opferdienst im Alten Testament durch. Und in all diesen Opfern sehen wir dann ganz verschiedene Aspekte vom Opfertod Jesu. Da empfehle ich einfach mal 3. Mose wieder mal zu lesen. Ich weiß nicht, das Buch, das wahrscheinlich gerade zuvorderst ist, oder? Aber die ersten Kapitel reden von diesen Opfern. Und hier einfach immer wieder Jesus sehen. Dann wird das Alte Testament enorm interessant. Nun, wenn wir diesen Abel noch ein bisschen anschauen. Er hat also ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Er vertraute ihm. Neben es war eine Beziehung da zu ihm. Und sein Glaube zeigte sich in Ehrerbietung. Er nahm nicht irgendein Tier. Nein, er nahm einen von den Erstlingen. Das Beste, das Allerbeste, das wollte er opfern. Und das zeigt eben Ehrerbietung. Das zeigt, dass Gott in seinen Augen groß war, mächtig war und anbetungswürdig war. im Opfern, und das sehen wir immer mit bei Abraham auch. Er hat immer einen Altar, viele Altare gebaut. Und das war Anbetung. Und heute dürfen wir auch opfern. Was sind unsere Opfer? Ja, die Anbetung der Lippen. Und auch das, was wir dem Herrn geben, auch das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Also wenn wir zusammenkommen, miteinander hier Gott anbeten, durch Lieder, durch Gebete, dann sind das auch Opfer unserer Lippen. Und wir beten damit Gott an. Wir erheben seinen Namen. Und das hat er gemacht. Und gleichzeitig zeigt es auch Dankbarkeit. Einfach eine tiefe Dankbarkeit für das, was Gott uns alles geschenkt hat. Hier im Jetzt, aber auch in der Beziehung, in dem, was der Herr für uns gemacht hat und natürlich in dem, was wir in der Hoffnung haben dürfen. Wir haben die allerbeste Hoffnung. Wir sind die Menschen, die freudig in die Zukunft blicken dürfen. In dieser Welt wissen wir, viele Leute haben Angst vor der Zukunft. Und wir dürfen Freude haben, weil das Beste kommt noch, wenn Jesus uns holt, zu ihm holt. Und das ist etwas Wunderbares. Und gleichzeitig zeigt es auch Gehorsam. Abel war gehorsam. Es ist ein Glaubensgehorsam. Nicht im Sinne von, oh, wenn ich jetzt das tue, dann ist Gott dann ein bisschen gnädiger mit mir. Nein, es kommt, das ist der Wunsch Gottes. Ich möchte diesem Wunsch entgegenkommen und das gerne tun, weil ich ihn liebe. Was immer wir tun, sollen wir eben aus Liebe tun, nicht aus Zwang. Wenn wir weitergehen jetzt im Vers 5 im Hebräer, dann lesen wir vom Henoch. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Die Frage, ja, wo steht denn das überhaupt? Und wenn wir jetzt schauen im ersten Buch Mose, Kapitel 5, da lesen wir von diesem Henoch. Und eigentlich heißt es dort nur, Vers 24, Henoch wandelte mit Gott. Das ist die Aussage, er wandelte mit Gott. Übrigens, wer wurde auch noch direkt in den Himmel befördert, ohne durch den Tod zu gehen im Alten Testament? Elia, genau, Elia haben wir noch mit dem feurigen Wagen, oder? Nur die beiden haben wir im Alten Testament durch etwas ganz Spezielles. In einem gewissen Sinne natürlich wie auch eine Vorschattung. Wir lesen im 1. Thessalonicher 4, dass Jesus uns auch irgendwann mal holen wird, entrücken wird zu sich. Das dürfen wir, da dürfen wir eigentlich sagen, das könnte jeden Tag passieren. Ja, da können wir einfach freudig darauf hinschauen. Nun, er ist mit Gott gewandelt, heißt es hier. Und das zeigt für mich einfach im praktischen Leben. Also nicht nur am Sonntag, oder wenn wir hier sind, haben wir ein frommes Gesicht, sondern am Montagmorgen, wenn es zur Arbeit geht oder was immer, vielleicht etwas Unangenehmes auf uns wartet. Wir wandeln mit Gott, wie Henoch. Wir haben immer Gott mit einbezogen. Wir beginnen den Tag mit Gott. Wir wollen, wie dieser Henoch, dass Gott sagen kann am Schluss, jawohl, ihr könnt jetzt euren Namen einsetzen, wandelte mit Gott. Das ist doch etwas Schönes. Und es gibt nichts Besseres. Immer in diesem Bewusstsein, er ist da. Er ist in jeder Situation da. Auch wenn ich versage oder wenn ich Sieg habe, er ist immer da. Und das ist schön. Und das lesen wir von ihm. Und diese Gemeinschaft, oder dieses Wandeln mit Gott, heißt eben Gemeinschaft haben mit Gott. Und die Gemeinschaft, eben wir haben das Wort, da redet Gott zu uns. Wir haben das Gebet, da dürfen wir mit ihm reden. Und alles, was wir tun, sollen wir einfach für ihn tun. Also auch in der Küche abwaschen. Das gehört auch dazu. Wie Paulus im Kolosser sagt, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Wir gehen weiter im Vers 6. Kommt wie der Schreiber nochmals zurück jetzt von der Definition, was der Glaube ist, und sagt jetzt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Nun, da möchte ich noch ein bisschen darüber nachdenken, was ist denn jetzt eigentlich ganz genau an Inhalt gemeint? Ich habe oft auch Gespräche, vor allem auch Menschen aus Südamerika. Und in Südamerika findest du wenig Leute, die dir direkt sagen, ja, ich glaube an nichts. Hier in Europa ist das eher mal der Fall, oder? Aber dort glauben alle, oder? Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, oder, und die besser kennenlernt, wird es eben interessant, ja, an was glauben die denn überhaupt? Was sind der Inhalt von diesem Glauben? Und das ist eben wichtig, dass wir hier, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, eben wachsen können in der Erkenntnis. Die Bibel redet eben von der geistlichen Erkenntnis, nicht nur Wissen. Oder Wissen ist eine Sache. Oder Wissen heißt, ich lerne etwas und dann weiß ich das. Aber etwas anderes ist geistliche Erkenntnis. Das geht irgendwie tiefer. Das versteht die Zusammenhänge. Das versteht den Bezug von etwas zu meinem Leben. Nicht nur ein Faktum, das ich in meinem Kopf weiß, sondern ich erkenne, das hat mit mir zu tun und erzeugt in mir eine Reaktion. Eine ganz natürliche Reaktion. Ich meine, wenn es jetzt da brennen würde, und ich würde erkennen, es brennt, dann würde das eine Reaktion, oder dann gibt es eine Reaktion. Ich meine, ich würde versuchen, das zu löschen oder zu fliehen, je nachdem, was dann möglich ist. Versteht ihr? Und in der Beziehung zu Gott ist auch so. Also wenn jemand wie sagt, ja, ich glaube an Gott, aber ich sehe keine Reaktion in seinem Leben, dann ist offensichtlich noch nicht die richtige Erkenntnis da. Weil wenn ich erkenne, wer Gott ist, dann werde ich automatisch reagieren darauf. Dann werde ich automatisch sagen, ja, da möchte ich mein ganzes Leben hingeben, da möchte ich mich ausrichten und so weiter. Das heißt also, der Glaube ist die Frage, die primäre Frage, an wen glaube ich überhaupt? Oder es geht um den Glauben, nicht um einen ganzen Katalog. Wir haben ja diese Glaubensbekenntnisse. Und die sind auch wichtig, oder? Ein Glaubensbekenntnis. Oder beispielsweise die Evangelische Allianz hat eine Glaubensbasis. Da kann man im Internet nachschauen und das hat, ja, wir glauben an das. Oder? Das ist grundsätzlich gut. Eben das hat mit der Erkenntnis zu tun. Aber unser Glaube basiert in eine Person. Wir glauben an eine Person, nämlich an den dreieinen Gott. Das ist das Zentrum. Alles andere, was dann dazu kommt, dass wir eben daran glauben, an die Zukunft, oder dass wir mal beim Herrn sein werden und so weiter, all das ist wichtig, aber das Zentrale ist der Glaube an die Person. Also Gott selber, der dreieine Gott und natürlich Jesus Christus als der Mensch gewordene Gott, der sich für uns hingegeben hat. Also ganz wesentlich, dass man diese Elemente auch klar darlegen kann. Das gehört auch dazu, wenn ich meinen Glauben mit jemandem teile oder jemand zu mir kommt und sagt, ja, was hast du denn für einen komischen Glauben? Dass ich ihm das erklären kann. Dass ich ihm die Grundlagen weitergeben kann. Das kann man auch mal üben, oder? Und einfach schauen, ja, weiß ich überhaupt, woran ich glaube? Oder ist das irgendwie so schwammig? Da möchte ich einfach einladen, dass ihr hier wie ja, euch selbst immer wieder neu prüft und in dem weiterkommt. Also dieser Glaube klar auch ausdrücken könnt. Wir gehen weiter und sind noch beim dritten Beispiel. Er hat drei Beispiele jetzt hier genommen aus dieser Urgeschichte, oder aus dem 1. Mose 1 bis 11. und wir haben den Abel gesehen, den Henoch und jetzt haben wir noch den Noah. Durch Glauben baute Noah, also eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah. Von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses oder Haushaltes. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Mit Noah ist natürlich direkt die Sintflut damit verbunden. Und das ist das, was hier gemeint ist, Dinge, die man noch nicht sah. Gott hat ihm geoffenbart und gesagt, es wird eine weltweite Flut kommen. Baue du eine Arche, also ein riesiges Schiff. Und viele Leute, denke ich, die hatten gesagt, er ist verrückt. Der baut da so einen riesigen Kasten, mit dem man irgendwie schwimmen kann. Gibt gar kein Wasser da. Oder nicht gerade neben dem Meer, oder? Und er aber hat dem Wort, das er erhalten hat von Gott, geglaubt. Er hat diesem Gott vertraut. Noah war auch ein Mensch, der mit Gott wandelte, wie Henoch. Er hatte dieses Vertrauen. Und so sehen wir aber auch, war er von Gottes Furcht bewegt. Das ist noch ein anderer Aspekt, der hier reinkommt. Was heißt denn das nun, Gottes Furcht? Ist das irgendwie einfach panische Angst? Nein, das ist nicht panische Angst. Angst ist sowieso ein schlechter Ratgeber, oder? Also Ehrfurcht hat natürlich mit dem Gefühl von Angst etwas zu tun. Das hat schon einen Zusammenhang. Aber Ehrfurcht ist nicht einfach blinde Angst. Ehrfurcht anerkennt, wer Gott ist. Wenn ich erkenne, wer Gott ist, dann wird das automatisch in meinem Herzen Ehrfurcht und auch ein bisschen Furcht auslösen. Und sonst denkt mal, wie war das doch damals noch mit dem Johannes, der Jünger Johannes. Das war doch der, der am letzten Abend so neben Jesus gelegen hat, dass sein Kopf an der Brust des Herrn war. Es ist doch der Jünger, bei dem wir sagen, der war irgendwie ganz nahe beim Herrn. Und er selbst hat geschrieben, den Jünger, den der Herr lieb hatte. Er war sich so bewusst der Liebe von seinem Herrn. Und wenn wir jetzt Offenbarung 1 lesen, da zeigt sich der Herr Jesus diesem Johannes, der ja in der Zwischenzeit ja wirklich schon gereift war, oder? Im Glauben, in der Erfahrung, im Dienst. Jetzt sieht er den erhöhten Herrn Jesus Christus. Was ist die Reaktion? Möcht ihr euch erinnern? Er fällt wie tot zu Boden. Und Jesus muss sagen, fürchte dich nicht. Wie bei Daniel. Also das heißt, wenn wir wirklich Gott sehen, erkennen, wie er wirklich ist, dann werden wir ganz klein. Dann sehen wir auf einmal, wie groß er ist. Wie mächtig er ist. Und dann sehen wir auf einmal, ja, also wenn Gott einfach mal so macht, dann bin ich gar nicht mehr da. Und das ist ja das Schöne. Er hat sich uns offenbart in seiner Liebe, in seiner Güte. Aber ich denke, dass wir vielleicht jetzt in unserer Zeit eher das Problem haben mit der richtigen Ehrfurcht. Dass man manchmal sehr salopp umgeht mit Jesus. Auch in der Öffentlichkeit, so quasi der Kumpel. Und da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz einverstanden. Jesus ist der Herr Jesus. Manchmal auch, finde ich, wenn man nur so sagt, ja, Jesus. Das ist der Herr Jesus. Er ist der Kyrios. Er ist der Herr über allem. Klar, gleichzeitig hat er gesagt, er nennt uns seine Freunde. Das ist etwas Wunderbares. Er will diese Nähe. Aber das Bewusstsein, wer er ist, in seiner Erhöhung, der Herr über allem, über dem ganzen Universum, das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen uns ihm mit Ehrfurcht nahen. Im Bewusstsein, wer Gott ist. Im Bewusstsein, dass wir auch im Neuen Testament viele Warnungen vor Gericht haben. Oder dieser Vers, alle die, die glauben, haben das ewige Leben. Da steht nebendran die, die nicht glauben. Was ist mit denen? Der Zorn Gottes ist über ihnen. Also das muss uns auch bewusst sein. Also da, oder manchmal macht man so den lieben Gott, oder? Kennt ihr wahrscheinlich, oder? Der liebe Gott. Ja klar, Gott ist Liebe, aber eben man darf einfach, muss das dann ausgewogen sehen. Es ist eben, denke wirklich eine Haltung, also ich selber merke in meinem Leben, ich bin immer wieder dran. Diese Ehrfurcht, an dieser Ehrfurcht, wirklich. Weil wir sind natürlich jetzt sehe ich mal die Schweizer an, oder? Also die ja, über dem Rhein, die sind jetzt nicht angesprochen. Aber wir Schweizer sind ja freiheitsliebend, oder? Und wir wollen sowieso da Obrigkeiten und so, oder? Da haben wir nicht so viel Respekt, oder? Also, und ich weiß nur, also in Thailand, oder? Eben in Thailand, wo ist Rolf da? Ah, ja, dort bist du, genau. Und ich meine, die sind ja da Tuk-Tuk gefahren, oder? Und da war da so ein Bild vom König, oder? Und dann haben die mal so gemacht und gesagt, okay, also hoffentlich haben wir keine Kurve, oder? Also dieser Respekt, oder, vor diesem König, oder? Gesagt, hops, kennen wir nicht, oder? Aber vor Gott sollten wir eben diesen Respekt haben, diese Ehrfurcht haben. Ich glaube, das müssen wir, also wenigstens ich merke, einfach bei mir. Das müssen wir immer wieder mal durchbuchstabieren. Hier von Noah wird gesagt, von Gottes Furcht bewegt, hat er gehandelt. Aber Gottes Furcht hat noch einen anderen Aspekt. Salomo hat ja gesagt, der Weisheit Anfang, oder? Ist die Furcht Gottes. Also Gottes Furcht macht uns auch weise. Und weise ist eben nicht nur Wissen und Erkenntnis, sondern weise sein heißt eben, das auch anwenden im Leben. Das ist Weisheit. Jemand kann sehr viel wissen, sehr viel Erkenntnis haben und trotzdem unweise sein. Und Salomo, der ja eben so viel Weisheit erhalten hat, aber im Sinne von Wissen und Erkennen, war dann im Leben doch nicht weise, weil er es nicht angewendet hat. Und am Schluss musste er mit dem Predigerbuch ja dann ein Bekenntnis abgeben. Die Gottesfurcht und eben dieser Glaube, das soll eben nicht etwas Theoretisches sein. Etwas, das wir nur im Kopf wissen, sondern etwas, das ganz tief im Herzen verankert ist. Bei dem wir einerseits mit dem Kopf, mit dem Verstand wissen, wir stehen auf einer guten Grundlage. Wir haben Evidenzen, eben wir sehen, wie hier auch, wir haben Evidenzen, wir können das beobachten. Wir haben also gute Gründe zu glauben. Aber letztendlich ist es das Vertrauen, dass wir der Offenbarung Gottes entgegenbringen. Das Vertrauen, dass wir Gott und Jesus Christus entgegenbringen, das dann die Grundlage bietet. Und in diesem Glauben zu wissen, an wen wir glauben und an was wir glauben. Was ist der Inhalt dieses Glaubens? Und je mehr ich hier auch immer mehr vertiefen darf, umso schöner ist das. Umso breiter, tiefer, höher wird der Inhalt. Wir dürfen das ganze Leben lang an dem wachsen. Und es wird nie fertig, weil Gott der Unendliche ist. Und da möchte ich euch einladen, einfach über das nachzudenken. Ich habe drei Fragen mitgenommen, die ihr wieder mitnehmen dürft, vielleicht auch in diese Woche, eben diese Frage, auf welchem Fundament oder steht denn jetzt mein Glaube? Was ist denn jetzt mein Glaubensbekenntnis? An was glaube ich überhaupt? Könnte ich das jemand anderem erklären, weitergeben? Und das andere ist noch ganz praktisch. Sieht man denn überhaupt den Glauben? Da sind wir dann beim Jakobus, oder? Jemand kann sagen, ich glaube. Aber wenn sich das nicht zeigt, praktisch, in dem, wie ich lebe, dann ist dieser Glaube tot.